Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen heute die Reihe über den Philemonbrief abschließen und ein zweites Mal uns die Verse 8 bis 25 anschauen. Letztes Mal haben wir uns in der Predigt mit Onesimus beschäftigt, dem entflohenen Sklaven. Heute soll es um seinen Besitzer gehen, um Philemon. Und wir hören das Wort des lebendigen Gottes. Wie gesagt, die Predigt wird sich auf die Verse 8 bis 25 beziehen. Ich lese uns aber auch heute wieder den gesamten Brief ab Vers 1. Paulus, ein Gefangener Christi Jesu, und Timotheus, der Bruder, an Philemon, unseren geliebten Mitarbeiter. Und an die geliebte Appia und Archippus, unseren Mitstreiter. Und an die Gemeinde in deinem Haus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott und gedenke allezeit an dich in meinen Gebeten, weil ich von deinem Glauben höre, den du an den Herrn Jesus hast, und von deiner Liebe gegenüber allen Heiligen, damit deine Gemeinschaft im Hinblick auf den Glauben für Christus Jesus wirksam werde durch die Erkenntnis all des Guten, das in euch ist. Denn wir haben viel Freude und Trost um deiner Liebe willen, denn die Herzen der Heiligen sind durch dich erquickt worden, lieber Bruder. Darum, obwohl ich in Christus volle Freiheit hätte, dir zu gebieten, was sich geziemt, so will ich doch um der Liebe willen vielmehr eine Bitte aussprechen in dem Zustand, in dem ich bin, nämlich als der alte Paulus und jetzt auch ein Gefangener Jesu Christi. Ich bitte dich für mein Kind, dass ich in meinen Fesseln gezeugt habe, Onesimus, der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist. Ich sende ihn hiermit zurück. Du aber nimm ihn auf wie mein eigenes Herz. Ich wollte ihn bei mir behalten, damit er mir an deiner Stelle diene in den Fesseln, die ich um des Evangeliums willen trage. Aber ohne deine Zustimmung wollte ich nichts tun, damit deine Wohltat nicht gleichsam erzwungen, sondern freiwillig sei. Denn vielleicht ist er darum auf eine kurze Zeit von dir getrennt worden, damit du ihn auf ewig besitzen sollst. Nicht mehr als einen Sklaven, sondern was besser ist als ein Sklave, als einen geliebten Bruder, besonders für mich, wie viel mehr aber für dich, sowohl im Fleisch als auch im Herrn. Wenn du mich nun für einen hältst, der Gemeinschaft mit dir hat, so nimm ihn auf wie mich selbst. Wenn er dir aber Schaden zugefügt hat oder etwas schuldig ist, so stelle das mir in Rechnung. Ich, Paulus, schreibe es eigenhändig. Ich will es erstatten. Ich will ja nicht davon reden, dass du auch dies selbst mir schuldig bist. Ja, Bruder, lass mich von dir Nutzen haben im Herrn. Erquicke mein Herz im Herrn. Im Vertrauen auf deinen Gehorsam schreibe ich dir, weil ich weiß, dass du noch mehr tun wirst, als ich dir sage. Zugleich aber bereite mir auch eine Herberge, denn ich hoffe, dass ich euch geschenkt werde durch eure Gebete. Es grüßen dich Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus. Markus, Aristarchus, Demas, Lukas, meine Mitarbeiter. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Amen. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Dieses Gebot bezeichnet Jesus einmal als Teil des größten und wichtigsten und zentralen Gebotes der Bibel. Wir haben es vermutlich alle schon mal gehört. Wir würden auch alle sagen, das ist richtig, wir nicken es ab. Aber ihr wisst schon, in der Praxis ist das unglaublich schwierig. Ja, einerseits lieben wir uns selbst häufig viel zu sehr, als dass uns andere wirklich wichtig wären. Und andererseits sind andere Menschen einfach anstrengend, komisch, manchmal unverschämt, manchmal unzuverlässig, gemein oder schwierig. Ja, in Klammern, wir sind das alles auch, aber wir sehen das uns selbst eben viel schneller nach als anderen. Und besonders herausfordernd ist das in der Gemeinde mit der Nächstenliebe. Das Neue Testament macht klar, dass jeder Mensch, dem wir begegnen, unser Nächster ist. Aber gleichzeitig haben wir eine besondere Verantwortung für unsere Geschwister im Glauben. Paulus schreibt im Römerbrief, dass wir uns so annehmen sollen, wie Christus uns angenommen hat. Und das schreibt er im Kontext der Gemeinde. Oder in seinem Brief an die Galater schreibt er, dass wir allen Menschen Gutes tun sollen. Aber ganz besonders denen, die mit uns zusammen in einer Gemeinde sind. Und ich brauche euch nicht zu erklären, dass das oft unglaublich herausfordernd ist. Und das ist es nicht nur für uns heute. Auch schon der Philemon-Brief dreht sich ja im Kern um dieses Anliegen. Wie kann diese Beziehung, die so zerstört ist zwischen Onesimus und Philemon, wie kann diese Beziehung wiederhergestellt werden? Das ist die Kernfrage, mit der Paulus sich beschäftigt. Ja, da ist auf der einen Seite eben Philemon, der reiche Gastgeber der Gemeinde in Kolosse. Ein wirklich vorbildlicher Mann, der eines Tages durch die Predigten von Paulus zum Glauben gekommen war. Und auf der anderen Seite ist da Onesimus, der war Philemons Sklave. Und er hat ihn bestohlen, dann ist er abgehauen. Und sein Weg führte ihn nach Rom. Und dort in Rom ist er durch Gottes Gnade wie durch ein Wunder zum Glauben gekommen. Auch er hat Paulus getroffen. Paulus hat ihm das Evangelium gesagt. Und er ist Christ geworden. Und nicht nur das, Onesimus ist dann sogar zu einem der wertvollsten Mitarbeiter für Paulus geworden. Er ist von jemandem, der unnütz war, zu jemandem geworden, der nützlich war. Aber die Situation war immer noch nicht bereinigt. Auch wenn Gott dem Onesimus vergeben hatte, offiziell war dieser Onesimus immer noch Philemons Sklave, offiziell war er immer noch auf der Flucht und das Geld war auch immer noch weg. Und deswegen schickt ihn Paulus ja zurück und schreibt dazu diesen Brief. Er gibt diesen Brief, den wir gerade gelesen haben, dem Onesimus mit. Und das Anliegen dieses Briefes ist eben, das Verhältnis zwischen Onesimus und Philemon wiederherzustellen. Onesimus soll sich seiner Schuld stellen und Philemon soll ihm vergeben. Wie geht das? Aus der Sicht von Paulus gibt es zwei Wege. Ich will sie mal den einfachen Weg und den schwierigen Weg nennen. Der einfache Weg geht so. Paulus schreibt einen kurzen Brief an Philemon und er befiehlt dem Philemon in diesem Brief, den Onesimus einfach wieder anzunehmen, ihm zu vergeben und ihn in die Freiheit zu entlassen. Paulus könnte das machen, denn Paulus war Apostel und Paulus hatte die Autorität über die Gemeinde und er hätte dem Philemon das einfach sagen können und Philemon hätte es machen müssen. Paulus schreibt es auch in Vers 8. Darum, obwohl ich in Christus volle Freiheit hätte, dir zu gebieten, was sich geziemt, also was sich gehört. Aber dann in Vers 9 macht er deutlich, dass er einen anderen, einen schwierigeren Weg gehen möchte, sozusagen einen Umweg. Er fährt fort, auch wenn ich das machen könnte, dir das befehlen, so will ich doch um der Liebe willen vielmehr eine Bitte aussprechen. Und in Vers 14 untermauert er das nochmal. Er schreibt, aber ohne deine Zustimmung wollte ich nichts tun, damit deine Wohltat nicht gleichsam erzwungen, sondern freiwillig sei. Paulus geht nicht den Weg des Befehls, sondern er geht den Weg der Bitte. Er geht nicht den Weg des Zwangs, sondern er geht den Weg der Liebe. Und was bedeutet das? Paulus möchte nicht einfach, dass Philemon sich hinsetzt und sagt, okay, das akzeptiere ich. Er möchte auch nicht, dass Onesimus mit knirschenden Zähnen nach Hause geht oder mit hängendem Kopf und dann eben, es muss ja jetzt sein, seine Arbeit bei Philemon macht. Er möchte, dass zwischen den beiden wirkliche Vergebung stattfindet. Eine Vergebung, an deren Ende dann eine tragfähige Beziehung zwischen Onesimus und Philemon steht. Er möchte, dass nicht die beiden einfach nur irgendwie miteinander klarkommen, sondern er möchte, dass sie die Liebe Gottes, die sie erfahren haben, dass sie die auch nach außen widerspiegeln. Und dieser Weg der Liebe, ich habe ihn eben schon den schwierigeren Weg genannt, der ist aus zwei Gründen schwierig. Denn einerseits verlangt er von beiden, dass sie ihre Komfortzone verlassen. Dieser Weg verlangt, dass gerade Philemon noch deutlich weiter geht, als er sich das wahrscheinlich bisher überhaupt nur vorstellen konnte. Und zweitens bedeutet der Weg der Liebe eben einen Umweg. Ja, würde der Paulus einfach dem Philemon diesen Befehl erteilen, ja, nimm den Onesimus wieder an, ich sag dir das jetzt, mach's einfach, dann wäre der Brief ziemlich schnell fertig, spätestens nach Vers 8. Aber nach Vers 8 geht der Brief erst so richtig los. Denn ab Vers 9 bittet Paulus den Philemon, dem Onesimus, wirklich von Herzen zu vergeben. Und er untermauert diese Bitte mit vier Gründen. Und ich glaube, es sind vier Gründe, die nicht nur für Philemon damals galten, sondern die genauso für uns heute auch noch gelten. In unserem Umgang miteinander in der Gemeinde. Und deswegen ist mein Thema für heute Morgen vier Gründe, warum wir uns gegenseitig vergeben sollen. Und die Gründe lauten, wir sollen uns gegenseitig vergeben. Erstens, weil Gott uns zusammen in eine Familie gestellt hat. Zweitens, weil Gott aus Bösem Gutes entstehen lässt. Drittens, weil Gott uns viel mehr vergeben hat. Und viertens, weil Gott uns verändern kann. Ich wiederhole das nochmal, wir sollen uns gegenseitig vergeben, weil Gott uns in eine Familie gestellt hat, weil Gott aus Bösem Gutes entstehen lässt, weil Gott uns viel mehr vergeben hat. Und viertens, weil Gott uns verändern kann. Wir haben ja letzten Sonntag am Beispiel von Onesimus gesehen, dass Gott uns nicht nur neues Leben schenkt, wenn wir Christen werden, sondern wir haben auch gesehen, er stellt uns zusammen in eine neue Familie. Und diese neue Familie ist eben einerseits ein großes Geschenk, aber andererseits fordert diese neue Familie uns auch heraus, wie wir im ersten Punkt sehen werden. Erstens, wir sollen uns gegenseitig vergeben, weil Gott uns in eine Familie gestellt hat. Diese neue Familie, von der Paulus immer wieder spricht in diesem Brief, das ist die Grundlage. Wir könnten auch sagen, das Fundament, das, was trägt. Die Grundlage, auf der Paulus Philemon auffordert, dem Onesimus zu vergeben. Erstens sehen wir das daran, dass Paulus sehr stark seine Verbindung mit Onesimus betont und über diese Verbindung zwischen Paulus und Onesimus den Philemon dazu bringen möchte, dem Onesimus zu vergeben. In Vers 12 schreibt Paulus, du aber nimm ihn, also Onesimus, auf wie mein eigenes Herz. In Vers 17 lesen wir was ganz Ähnliches. Wenn du mich nun für einen hältst, der Gemeinschaft mit dir hat, so nimm den Onesimus auf wie mich selbst. Er sagt im Prinzip, du, Philemon, denk mal drüber nach. Wir drei, du, ich und Onesimus, wir sind jetzt eine Familie. Du weißt, durch den Glauben gehören du, Philemon, und ich, Paulus, zusammen. Und auch Onesimus und ich gehören zusammen. Also gehören auch Onesimus und du zusammen. Das wird dann deutlich in Vers 13. Auch da stellt Paulus wieder diese Beziehung her und macht sie deutlich. Dort heißt es, ich wollte ihn, also Onesimus, bei mir behalten, damit er mir an deiner, also an Philemons Stelle diene. Und in Vers 16 betont Paulus dann auch, dass Onesimus jetzt Philemons Bruder ist. Also ihr seht, wenn es so ein Dreieck ist zwischen Onesimus, Philemon und Paulus, betont Paulus hier in diesem Brief, dass durch den Glauben jetzt enge Beziehungen auf allen drei Ebenen da sind. Zwischen Onesimus und Paulus, zwischen Paulus und Philemon und aber eben auch zwischen Philemon und Onesimus. Und dabei betont Paulus, dass wir nicht erst zu einer Familie werden, weil wir sozusagen feststellen, wow, wir haben viele Gemeinsamkeiten und jetzt beschließen wir, wir bilden mal eine Familie zusammen. Er macht deutlich, dass wir bereits eine Familie sind. Und zwar erstens, weil wir alle denselben Vater im Himmel haben. Und weil wir zweitens alle durch den Glauben mit Jesus Christus verbunden sind. Und weil wir alle jetzt Brüder und Schwestern von Jesus Christus sind, gehören wir auch zu einer Familie. Wir haben denselben Vater und wir haben denselben großen Bruder. Und das ist der Punkt, der uns immer bewusst sein sollte, wenn wir über das Miteinander in der Gemeinde nachdenken. Wenn wir über jemand anderen in unserer Gemeinde nachdenken, ist diese andere Person nicht einfach irgendwer, sondern sie ist ein Familienmitglied von uns. Wir gehören zu derselben Familie durch das, was Gott durch Jesus für uns getan hat. In einem anderen Brief, den Paulus geschrieben hat, Brief an die Gemeinde in Philippi, da lesen wir von zwei Frauen, die Streit miteinander hatten. Er heißen Euodia und Syntyche. Und Paulus schreibt in diesem Brief, es war wahrscheinlich für diese beiden Frauen nicht ganz, ziemlich peinlich, weil es wurde öffentlich vorgelesen, aber dort schreibt er: Euodia und Syntyche ermahne ich, eines Sinnes zu sein, also auf Deutsch sich zu vertragen. Aber dann fügt er etwas hinzu und das ist sehr spannend. Er endet nicht mit dieser Aufforderung, sich zu vertragen, sondern er sagt noch: Euodia und Syntyche ermahne ich, eines Sinnes zu sein in dem Herrn. In anderen Worten, vertragt euch, denn ihr gehört durch eure Einheit mit Jesus zu demselben Herrn und damit auch zueinander. Und das ist die Basis für echte Vergebung. Und es ist diese Basis, diese Familie, auf der Paulus jetzt aufbaut. Er möchte, dass Paulus dem Onesimus vergibt und ermutigt ihn mit einem weiteren, mit einem zweiten Grund. Zweitens, wir sollen uns gegenseitig vergeben, weil Gott aus Bösem Gutes entstehen lässt. Ja, wenn wir uns mal in Philemon reinversetzen, stellen wir fest, dass die ganze Sache mit Onesimus für ihn vermutlich ein riesiges Verlustgeschäft war. Vermutlich hatte er auf dem Sklavenmarkt einen ordentlichen Betrag für Onesimus bezahlt. Dann war Onesimus ein eher unnützer Sklave gewesen, hatte also nicht das gebracht, was man sich von ihm erhofft hatte. Dann ist er abgehauen und dann hat er als Krönung noch Geld gestohlen. Ja, so aus Philemons Sicht, aus Geschäftsmannsicht, so eine Investition, die sich mal überhaupt nicht gelohnt hat. Aber Paulus lenkt jetzt den Blick von Philemon auf das größere Bild. Und er macht ihm deutlich, auch wenn wir Gottes Pläne nicht immer verstehen, Gott hat immer die Absicht, etwas Gutes entstehen zu lassen. Auch wenn es in der Situation völlig anders aussieht. Gehen wir einmal ins Alte Testament. Dort lesen wir die Geschichte im ersten Buch Mose am Ende von Josef. Ich denke, die meisten von euch wissen das. Josef wurde von seinen Brüdern in die Sklaverei verkauft. Und er war dann Sklave und da lief es dann besser und ist aufgestiegen. Und dann sorgte die Geschichte mit der Frau seines Herrn, die mit ihm schlafen wollte, aber dann er sich dagegen gewehrt hat, dafür, dass er für einige Jahre im Gefängnis verschwand. Und dann hat Gott doch wieder eingegriffen, ihn aus dem Gefängnis geholt und nicht nur das, er hat ihn zum zweiten Mann im ganzen Staat Ägypten gemacht. Und es ging sogar noch weiter. Durch Gottes Gnade hat Josef eine sehr weise Nahrungspolitik angefangen und es gelang ihm dadurch, Ägypten und sogar die umliegenden Länder durch diese Hungersnot hindurchzubringen. Und interessanterweise wurde dadurch eben auch seinen Brüdern, die ihn einst in die Sklaverei verkauft hatten, das Leben gerettet. Und irgendwann, ganz am Ende des Buches, sehen wir, dass die Brüder plötzlich Angst haben. Ja, jetzt ist unser Vater tot, jetzt wird sich Josef bestimmt dafür rächen. Er ist jetzt mächtig, wir sind es nicht. Er hat alle Zügel in der Hand, wir haben sie nicht in der Hand. Was wird Josef jetzt machen? Aber anstatt sich zu rächen, sagt Josef: Meine Brüder, ihr gedachtet es böse zu machen, Gott aber gedachte es gut zu machen. Josef hatte so viel Böses erlebt, aber Gott ließ Gutes daraus entstehen. Und das Spannende hier im Philemon-Brief ist, etwas ganz Ähnliches stellt Paulus hier dem Philemon in Aussicht, in Vers 15. Denn vielleicht ist er darum auf eine kurze Zeit von dir getrennt worden, damit du ihn auf ewig besitzen sollst. Paulus sagt: Natürlich, Philemon, hat Onesimus böse gehandelt, als er abgehauen ist und als er dich bestohlen hat. Aber es ist gut möglich, dass Gott diese Situation benutzt, um etwas Gutes daraus entstehen zu lassen. Ich setze nochmal an bei Vers 15 und dann schauen wir in Vers 16. Er schreibt: Denn vielleicht ist er darum auf eine kurze Zeit von dir getrennt worden, damit du ihn auf ewig besitzen sollst. Nicht mehr als einen Sklaven, sondern was besser ist als ein Sklave, als einen geliebten Bruder, besonders für mich, wie viel mehr aber für dich, sowohl im Fleisch als auch im Herrn. Paulus zeigt dem Philemon hier drei Bereiche, in denen Gott diese ganze Situation schon benutzt hat oder möglicherweise benutzen wird, benutzen kann, um Gutes daraus entstehen zu lassen. Das Erste, was Paulus sagt, ist, durch dieses ganze Böse, was dir passiert ist, Philemon, ist Onesimus jetzt nicht mehr nur noch dein Sklave, sondern er ist jetzt dein und mein geistlicher Bruder. Das hatten wir eben schon. Das Zweite, was Paulus zeigt, ist, und damit blickt er in die Zukunft, Onesimus wird möglicherweise von deinem Feind, ja, als er noch da war bei Philemon, war er innerlich der Feind, dann ist er abgehauen, dann war er auch äußerlich der Feind. Aber jetzt wird er vielleicht von einem Feind zu einem persönlichen Freund Philemons. In Vers 16 schreibt Paulus ja, nicht mehr als einen Sklaven, sondern was besser ist als ein Sklave, als einen geliebten Bruder. Besonders für mich, Paulus, wie viel mehr aber für dich, Philemon, sowohl im Fleisch als auch im Herrn. Ja, Paulus spricht hier davon, dass Onesimus ein Bruder wird im Herrn und im Fleisch. Im Herrn meint auf der geistlichen Ebene, als Brüder in Christus. Und mit im Fleisch meint er wahrscheinlich auch auf der persönlichen Ebene, einfach als Freunde, in den Dingen des Alltags. Und es gibt noch einen dritten Bereich, in dem Gott hier Böses zu Gutem wendet. Bisher hätte diese Beziehung von Philemon und Onesimus mit dem Tod eines der beiden geendet. Aber Paulus macht deutlich, dass sie jetzt durch ihren Glauben zu einer ewigen Familie gehören. Und deswegen haben sie auch eine ewige Beziehung zueinander. Vers 15 am Ende schreibt Paulus, damit du ihn, also Onesimus, auf ewig besitzen sollst. Gerade wenn du Schlechtes von anderen Menschen erfährst, vielleicht sogar von anderen Christen, dann erinnere dich daran, dass Gott alles unter Kontrolle hat. Er lässt es nicht in deinem Leben geschehen, weil er dich ärgern möchte, sondern in all dem liebt er dich. Weil er dich unter anderem in diesem Leid und in dem Konflikt mehr so machen möchte, wie sein Sohn Jesus ist. Paulus sagt es in dem sehr bekannten Vers, Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und einen Vers später sagt er uns, was dieses Beste ist. Nicht, dass es uns immer gut geht, nicht, dass wir frei von Problemen sind, sondern dass wir seinem Sohn gleichgestaltet werden. Das ist das Beste, was dem Philemon in der Situation passieren konnte. Und das ist auch das Beste, was dir passieren kann. Und deswegen führt Gott dich manchmal in dunkle Täler, um dich fester an ihn zu binden, um dir zu zeigen, wie er aus Bösem Gutes entstehen lassen kann. Und viele Leser, die jetzt den Philemon-Brief lesen, fragen sich, okay, Paulus stellt hier dem Philemon in Aussicht, dass die Beziehung zwischen ihm und Onesimus wieder richtig gut wird oder zum ersten Mal richtig gut wird, aber möchte Paulus eigentlich, dass Philemon den Onesimus freilässt? Ja, gerade Vers 16 könnte man ja so verstehen, Philemon nimmt Onesimus an, nicht als Sklaven, sondern als Bruder. Wenn man das im griechischen Original liest, dann stellt man fest, Paulus sagt es hier nicht. Er sagt nicht ausdrücklich, entlasse den Onesimus und mache ihn zu einem Bruder, sondern er sagt, behandle ihn nicht mehr in erster Linie wie einen Sklaven, sondern wie einen Bruder. Und tatsächlich, wenn wir den Brief lesen, an keiner Stelle fordert Paulus den Philemon dazu auf, den Onesimus zu entlassen. Wir wissen aus anderen Stellen in der Bibel, dass Paulus es besser findet, wenn Sklaven freigelassen werden. Zum Beispiel im 1. Korintherbrief schreibt er an die Sklaven in der Gemeinde in Korinth, 1. Korinther 7, Vers 21, kannst du frei werden, so nutze es umso lieber. Aber ich denke, wenn man den ganzen Ton des Briefes betrachtet, den ganzen Brief insgesamt liest, dann wird schon deutlich, dass es Paulus am liebsten wäre, wenn Philemon den Onesimus freilassen würde. Aber er schreibt es an keiner Stelle explizit. Und ich glaube, der Grund dafür ist, das Wichtige ist nicht die Freilassung, sondern das Wichtige für Paulus ist die Beziehung zwischen Philemon und Onesimus als Brüder in Christus. Und zwar erst einmal unabhängig davon, ob der Onesimus Sklave ist oder Freigelassener. Es war ja nicht nur die Flucht von Onesimus, die zwischen ihm und seinem Herrn stand. Zu dieser Flucht sagt Paulus Philemon, schau mal, wie viel Gutes Gott schon durch das Böse gewirkt hat. Und vielleicht wird er noch viel Besseres dadurch bewirken. Sondern was wir ja auch immer wieder hatten, da war noch dieser Diebstahl. Und darauf geht Paulus als nächstes ein, in Vers 18. Er schreibt, wenn er, also Onesimus, dir aber Schaden zugefügt hat oder etwas schuldig ist, so stelle das mir in Rechnung. Ich, Paulus, schreibe es eigenhändig. Ich will es erstatten. Wir hatten schon in der letzten Predigt gesehen, dass Paulus nicht einfach Schuld unter den Tisch fallen lässt. Er bringt alles auf den Tisch. Aber er zeigt hier einen weiteren Grund auf, warum wir uns gegenseitig vergeben sollen. Das Dritte, wir sollen uns gegenseitig vergeben, weil Gott uns viel mehr vergeben hat. Paulus ist also bereit, den Schaden zu erstatten, den Onesimus verursacht hat. Aber er bleibt dabei nicht stehen. Er schreibt weiter in Vers 19, zweite Hälfte. Ich will ja nicht davon reden, dass du auch dich selbst mir schuldig bist. Was bedeutet das? Paulus sagt, Philemon, ich bin tatsächlich bereit, dir das Geld zu geben. Ich mache das. Ich stelle mich auf die Seite von Onesimus. Seine Schulden sind meine Schulden bei dir. Und es ist mir so wichtig, ich schreibe es mit meiner eigenen Hand. Ich weiß nicht, wie das aussah. Paulus hat vermutlich seine Briefe diktiert, vermutlich auch hier diesen Philemon-Brief. Aber wahrscheinlich hat er dann zu seinem Schreiber gesagt, Schreiber, gib mir mal den Griffel, jetzt schreibe ich das. Und hat geschrieben, ich will es erstatten mit seiner eigenen Hand. Denn er schreibt hier eben in Vers 19, dass er es eigenhändig aufschreibt. Er meint es wirklich. Aber er macht weiter in Vers 19. Er sagt, wo wir gerade über Schulden reden. Eigentlich, Philemon, wenn wir das Ganze mal nüchtern betrachten, bist du mir viel mehr schuldig als ich dir. Durch mich hast du ewiges Leben gefunden. Durch mich hast du Jesus kennengelernt. Was sind dagegen die paar Denare, die dir Onesimus gestohlen hat? Ich weiß nicht, wie es euch geht, als ich das zum ersten Mal bewusst gelesen habe, vor ein paar Wochen, als ich mit der Reihe durch Philemon angefangen habe, da habe ich gestockt an der Stelle. Dann dachte ich mir, wow, also das ist ziemlich mutig von Paulus. Erst ganz klar zu sagen, ich bezahle es dir zurück. Aber dann geradeaus ins Gesicht zu sagen, aber wenn wir ganz ehrlich sind, hast du viel mehr Schulden bei mir als ich bei dir. Ja, es ist wie so oft, Paulus redet nicht um den heißen Brei herum. Und ich glaube, er erinnert uns an etwas sehr, sehr Wichtiges. Wenn jemand sich an uns versündigt und wir damit kämpfen, ihm oder ihr zu vergeben, dann ist es wichtig, immer daran zu denken, dass Jesus uns viel mehr vergeben hat. Paulus sagt hier zwar, dass Philemon ihm etwas schuldig sei, aber das meint natürlich nur, dass Paulus eben das Instrument war, was Gott benutzt hat, um den Philemon zu Jesus zu führen. Philemon verdankt dem Paulus viel, aber schlussendlich ist es natürlich Gott, dem er die Vergebung seiner unendlichen Schuld verdankt. Und wenn es dir schwerfällt zu vergeben, dann denk doch einmal daran, was Gott dir vergeben hat. Ja, wir sind so schnell wie der Mann in dem Gleichnis, von dem wir heute in der Lesung gehört haben. Der König hat uns alles vergeben. Unser König im Himmel hat uns alles vergeben. Und wir sind so oft nicht bereit, unserem Nächsten, gerade unserem Bruder oder unserer Schwester, zu vergeben. Und auch wenn es ernste Dinge sind und sich nicht wie Kleinigkeiten anfühlen, ja, Vergebung ist nicht immer leicht, sagt die Bibel an keiner Stelle. Aber im Vergleich zu dem, was Gott dir vergeben musste, sind es Kleinigkeiten, die du anderen vergeben sollst. Und wenn du sagst, die Kosten sind mir zu hoch, dann bedenke, dass Gott es sich seinen Sohn hat kosten lassen, um dir zu vergeben. Ich habe vor vielen Jahren mal ein Zitat des Kirchenvaters Augustinus gelesen, was mir seitdem immer mal wieder in den Kopf kommt. Augustinus sagte, wenn du der einzige Mensch auf Erden wärst, auch dann wäre Jesus eben nur für dich gestorben. Ich bin mir seitdem auch nicht so sicher, ob man das wirklich so sagen kann, weil nun mal keiner von uns der einzige Mensch auf Erden ist. Und so hätte, würde, wäre Aussagen sind ja immer schwierig. Und trotzdem hilft es mir manchmal, darüber nachzudenken, dass Gottes vergebene Liebe eben kein diffuses Etwas ist, was irgendwie überall ist, sondern dass es die konkrete, radikale Liebe eines Vaters ist, der seinen einzigen Sohn dahin gibt, damit du von seinem Feind zu seinem Kind wirst. Eines Tages war Jesus zu Gast bei einem Pharisäer. Er war dort zum Essen eingeladen. Und alles in diesem Setting war gut und fröhlich, bis zu dem Moment, wo eine Frau zur Tür hereinkam. Und diese Frau war eine Frau, die einen Lebensstil hat. Ich weiß nicht, wie der genau aussah. Aber es war auf jeden Fall so, dass das ganze Dorf sie nur als Sünderin bezeichnete. Ihr Lebensstil war anscheinend so gegen Gottes Gebote ausgerichtet, dass die gesamte Stadt als erstes dachte, das ist eine Sünderin, wenn man über sie nachdachte oder über sie sprach. Und zum großen Entsetzen fängt diese Frau auch noch an, Jesus die Füße zu salben. Und Jesus, der lässt das auch noch mit sich machen. Und alle, die dort sind, schütteln den Kopf, regen sich tierisch darüber auf und allen voran der Gastgeber. Aber Jesus macht deutlich, dass diese Frau ihn so sehr liebt, weil er ihr ihre Sünden vergeben hat. Und dann wendet er sich an diesen Pharisäer und sagt zu ihm, ihre vielen Sünden sind vergeben worden, darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Das ist Lukas 7, Vers 47. Und ich frage mich manchmal, ob wir nicht deshalb Gott so wenig lieben und ob wir nicht deshalb oft so wenig vergebungsbereit sind, weil wir uns im Grunde alle immer noch für ziemlich gute Menschen halten, denen Gott höchstens so ein bisschen vergeben musste. Und dann folgt eben aus ein bisschen Vergebung auch nur ein bisschen Liebe. Aber ich denke, wenn wir uns immer wieder vor Augen malen und uns bewusst werden, wie viel uns vergeben wurde, dann lernen wir auch anderen zu vergeben. Und gerade dieser letzte Punkt, den wir jetzt hatten, selbst vergeben, weil uns viel mehr vergeben wurde, bei diesem Punkt liegt der Fokus sehr stark auf uns. Ja, wir sehen, da ist der andere, der hat sich versündigt an uns. Was ist jetzt meine Aufgabe? Und das ist natürlich auch gut und richtig so. Denn du bist für dich verantwortlich. Aber es gibt nicht nur Hoffnung für dich, dass du dich änderst, sondern es gibt auch Hoffnung für den oder die andere. Und damit wollen wir uns jetzt im vierten und letzten Punkt beschäftigen. Viertens, wir sollen uns vergeben, weil Gott uns verändern kann. Wisst ihr, ich glaube, es fällt uns so oft so schwer, gerade anderen Christen zu vergeben, weil wir denken, das ist ja nicht das erste Mal. Und jetzt macht der oder die das schon wieder. Und jemanden, der so ist und so bleibt, dem kann ich nicht vergeben. Und ich glaube, manchmal haben wir das Denken auch über uns selbst. Und das nutzen wir dann vielleicht sogar, um uns zu rechtfertigen. Wir sagen dann, ich bin halt so. Als ob die Tatsache, dass man halt so ist, irgendetwas richtiger macht. Und ich glaube, für uns, gerade als Christen, ist so ein Denken sehr problematisch. Und wir wollen jetzt sehen, warum das so ist. Paulus schreibt in Vers 21 an Philemon, im Vertrauen auf deinen Gehorsam schreibe ich dir, weil ich weiß, dass du noch mehr tun wirst, als ich dir sage. Und dieser Vers ist der letzte Vers im Hauptteil des Briefes. Danach kommen noch die Grüße. Und man könnte denken, okay, Paulus, also bis hierher, okay, aber jetzt übertreibst du es. Aber Paulus ist nicht einfach gutgläubig und er läuft auch nicht mit einer rosaroten Brille durch die Gegend und denkt, dass alle Menschen irgendwie gut seien. Er glaubt auch nicht, dass die Sünde einfach einen riesigen Bogen um Philemon drumherum gemacht hat. Nein, er ist sich bewusst, dass unsere Situation als Christen total widersprüchlich zu sein scheint. Auf der einen Seite sind wir alle schlimmer, als wir uns das eingestehen wollen. Und vor allem sind die anderen in der Gemeinde auch schlimmer, als wir das selbst wissen. Der bekannte Prediger Spurgeon sagte einmal, wenn Menschen schlecht über dich reden, dann mach dir nicht so viel draus. Du bist noch viel schlechter als das, was sie über dich sagen. Das ist die eine Seite der Geschichte. Aber die andere Seite der Geschichte ist, dass der Heilige Geist in unseren Herzen wohnt. Gott selbst wohnt in uns und verändert unser Herz so, dass wir seinem Sohn immer ähnlicher werden. Und deswegen hatte Paulus auch die berechtigte Hoffnung für diese Ansage in Vers 21. Philemon, ich vertraue darauf, dass du mehr tun wirst als das, um was ich dich bitte. Paulus weiß nicht nur, dass Philemon jetzt den Heiligen Geist hat und der Heilige Geist zurzeit in ihm wirkt, sondern Paulus wusste und hatte gehört, dass der Heilige Geist schon in der Vergangenheit in Philemon gewirkt hat. Wenn ihr eure Bibel noch aufgeschlagen habt, könnt ihr gern nochmal zurückschauen in die Einleitung. Vers 5. Paulus hat von Philemons Glauben gehört und von seiner Liebe zu den Geschwistern in der Gemeinde. Vers 6. Paulus hat von dem Guten gehört, was durch den Heiligen Geist und die enge Gemeinschaft mit Jesus in Philemon vorhanden war. Vers 7. Paulus hatte gehört, dass die Herzen der Christen in Kolosse durch Philemon erquickt wurden. Deswegen ist Paulus so guter Hoffnung. Er hat es bei Philemon gesehen, dass der Heilige Geist dort wirkt und deswegen bittet er Philemon in Vers 20, dass Philemon auch sein Herz erquickt. Und deswegen ist er in Vers 21 so guter Hoffnung, dass Philemon mehr tun wird, als Paulus bittet. Ja, und diesen selben verändernden Geist, den hatte Paulus eben nicht nur bei Philemon gesehen, sondern auch bei Onesimus. Er wurde von jemandem, wie wir letzte Woche gesehen haben, Vers 11, von jemandem, der unnütz war, zu jemandem, der durch den Heiligen Geist plötzlich nützlich wurde. Vielleicht resignierst du manchmal, wenn du so dein eigenes Leben anschaust, mit deinen Charakterschwächen und deinen Lieblingssünden. Vielleicht denkst du dir manchmal eben, ich würde ihm oder ihr ja vergeben, wenn er oder sie sich endlich mal ändern würde. Und für uns selbst und für andere Christen haben wir die Hoffnung, dass Gott eben nicht will, dass wir so bleiben, wie wir sind. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt oder vielleicht schon selbst mal jemandem gesagt habt. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und bleib so, wie du bist. Ein Freund von mir hat mich mal darauf gestoßen, dass das der dümmste Geburtstagswunsch ist, den wir uns Christen gegenseitig machen können. Unsere Hoffnung ist doch gerade, dass wir nicht so bleiben, wie wir sind. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, für dich selbst und für andere zu beten. Oft ist es so, dass bei uns selbst oder bei anderen immer wieder die gleichen Sünden durchkommen, die es nötig machen, dass mir andere vergeben müssen oder ich eben anderen vergeben muss. Aber in jedem von uns lebt der Heilige Geist. Und der Heilige Geist ist kein Skeptiker. Das hat Martin Luther mal gesagt. Paulus schreibt im Epheserbrief, dass der Heilige Geist mit einer Kraft in uns wirkt, die so groß ist, dass er mehr bewirken kann, als wir bitten oder uns überhaupt nur vorstellen können. Und dieser Heilige Geist, der ist es, der Philemon und Onesimus und auch Paulus verändert hat. Und wisst ihr, wir wissen nicht ganz sicher, ob Philemon dann auch das alles so gemacht hat, wie Paulus es sich gewünscht hat. Aber nach allem, was wir jetzt von Philemon aus diesem Brief wissen, würde es mich doch sehr überraschen, wenn er sich geweigert hätte. Und trotzdem, Wir kennen nicht das Ende der Geschichte. Aber wir kennen das Ende einer anderen Geschichte. Einer Geschichte, in der Paulus nicht nur der Vermittler war, sondern selbst ein Betroffener. Ja, der Hauptteil des Philemon-Briefs endet ja mit Vers 21, aber Paulus hängt eben noch eine kurze Grußliste hinten dran. Und da überbringt er Grüße in Vers 23 von Epaphras. Epaphras war der eigentliche Pastor der Gemeinde in Kolosse, aber er war jetzt mit Paulus in Rom gefangen. Und er überbringt Grüße von Lukas, dem Arzt. Das war der, der mit Paulus durch die Gegend gezogen ist, der das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte geschrieben hat. Er lässt Grüßen von Demas, von dem es später tragischerweise heißt, dass er die Welt lieb gewonnen hat und daraufhin Paulus und vermutlich auch die Gemeinde verlassen hat. Und er überbringt Grüße von einem gewissen Markus. Und diese kleine Tatsache zeigt uns, wie der Heilige Geist in der Lage ist, Beziehungen wiederherzustellen. Ja, so wie das Verhältnis zwischen Philemon und Onesimus, war nämlich das Verhältnis zwischen Paulus und Markus alles andere als einfach. Auf der ersten Missionsreise, war schon ein paar Jahre her zu dem Zeitpunkt, da hatten Paulus und Barnabas den Markus mitgenommen. Und irgendwo auf dem Weg hatte der Markus gesagt, ich habe jetzt keine Lust mehr, ich komme nicht mehr mit. Warum genau, wissen wir nicht. Auf jeden Fall war ihm das alles zu schwierig und zu stressig und er hat aufgehört mitzugehen. Und irgendwann wollten Paulus und Barnabas zur zweiten Missionsreise losziehen. Aber Paulus hat gesagt, der Markus, der kommt nicht mehr mit. Und Barnabas hat gesagt, der Markus kommt mit. Ja, Markus und Barnabas waren verwandt. Barnabas wollte, dass der Markus mitkommt. Und Paulus und Barnabas waren sich so uneinig über Markus, dass sie getrennt loszogen. Ja, Barnabas dann mit Markus und Paulus hatte dann andere Mitarbeiter, mit denen er gezogen ist. Die Bibel sagt in Apostelgeschichte 15, Vers 39, zwischen Paulus und Barnabas entstand eine heftige Auseinandersetzung um diese Frage. Wisst ihr, ein Konflikt, der hatte nicht nur Paulus und Markus auseinandergebracht, sondern auch Paulus und Barnabas. Das ist eine tragische Geschichte. Aber was wir wissen ist, dass Gott noch nicht am Ende seiner Geschichte war mit Markus und Paulus. Wir erfahren nichts mehr von Markus, bis er hier in dieser Grußliste auftaucht. Und wie selbstverständlich bezeichnet ihn Paulus hier als meinen Mitarbeiter und lässt von ihm die Gemeinde in Kolosse grüßen. Und einige Jahre später, kurz vor seinem Tod, schreibt Paulus im zweiten Timotheusbrief sogar über diesen Markus: Markus ist mir sehr nützlich zum Dienst. 2. Timotheus 4, Vers 11. Ich weiß nicht, wie Paulus und Markus wieder zusammenkamen. Aber was wir wissen ist, der Heilige Geist hat sie wieder zusammengebracht. Und es erforderte von beiden die Bereitschaft, aufeinander zuzugehen. Auch Onesimus musste diesen schweren Gang nach Kolosse antreten. Und Philemon musste die Tür öffnen und sagen, ich nehme dich auf. Aber Paulus zeigt ihnen in diesem Brief einen Weg, wie das im Reich Gottes gelingen kann. Es ist ein Weg, der auf der Tatsache aufbaut, dass wir durch den Glauben zu einer Familie gehören. Und dass wir den Heiligen Geist haben, der an und in uns arbeitet. Es ist ein Weg, der in den Blick nimmt, dass Gott alles zum Guten lenkt, auch wenn uns Böses passiert ist. Es ist ein Weg, auf dem wir uns immer wieder daran erinnern sollen, wie viel uns vergeben wurde. Und es ist ein Weg, auf dem Gott uns trotz der aller Schwierigkeiten mit seiner Gnade beschenken möchte. Und deswegen beendet Paulus diesen Brief auch, indem er uns diese Gnade zuspricht. Vers 25. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Amen.